Jesus Christus, wir haben gerade gesungen, du bist derjenige, der die Veränderung bringt. Nichts bleibt, wie es ist, wenn du kommst. Und so bitte ich dich jetzt, Heiliger Geist, dass du uns erfasst, dass du unseren Sinn erfasst, dass du unser Herz erfasst und dass dein Wort in unseren Sinn und in unser Herz hineinfällt und dass es Veränderung bringt. Wir brauchen es, dass du Veränderung in unserem Leben bringst. Wir wollen nicht statisch sein und stehen bleiben, sondern von dir verändert werden, und zwar zu genau den Männern und Frauen, die du in uns siehst. Und dafür brauchen wir dein Wirken, Heiliger Geist. Und ich bitte jetzt, dass du kommst. Amen. Ich würde euch gerne heute auf eine Reise mitnehmen, und zwar ins schöne Korinth. Da braucht man mal das erste Bild. Sebastian, mal gell? Könnt ihr das sehen? Das ist leider mini futzi klein.
Da steht Korinth. Seht ihr das da in dieser Landzunge da? Da steht Korinth. Ja. Könnt ihr das sehen?
Also, und zwar ins Jahre ungefähr 50 nach Christus, also das ist monster mega lang her. Genau. Damals war Korinth, also das ist heute auch noch so, plus 6 Kilometer ungefähr weiter von dem antiken Korinth entfernt. Da, also das Korinth ist einfach, das siehst du ja, das ist eine, also da ist Wasser außen drumherum, um diese Landzunge da. Das heißt, das ist mitten eigentlich im Mittelmeer. Alles, was irgendwie immer am Wasser ist, ist normalerweise immer Hafenstadt. Könnt ihr mich eigentlich gut hören?
Ja.
Das klingt irgendwie so komisch.
Nee,
ihr versteht mich.
Okay. Es ist sehr gut.
Okay. Okay. Also gut. Also das ist auf jeden Fall eine Hafenstadt. Das heißt, da kamen Schiffe hin und sind auch Schiffe wieder weggefahren. Und das war direkt an der Küste. Und alles, was immer Hafenstädte sind, die waren normalerweise Handelszentren. Und auch dieses Korinth, dieses antike Korinth, damals 50 nach Christus, war ein antikes Handelszentrum. Und zwar hat es den Orient und Europa verbunden. Da ging richtig der Punk ab. Ja? Ich versuche euch das ein bisschen zu erklären, weil ich finde, mir macht sowas Spaß, wenn ich mir das vorstelle, wie war das Leben damals eigentlich? Weil dann verstehe ich auch so einen Brief, den der Paulus geschrieben hat, besser, wenn ich mir das Land und die Leute vorstellen kann. So, dieses Korinth war eine super Handelsmetropole. Es kamen Leute von überall her hin und sind da auch wieder weggegangen. So, wenn da verschiedene Leute kommen, dann haben die auch alle verschiedene Arten und Weisen miteinander umzugehen. Die bringen verschiedene Sachen mit rein. Die bringen mal was Neues zum Essen mit, mal was eine neue Ansicht von dem, mal ein neues Kleidungsstück. Also die bringen einfach ein turbulentes, buntes Leben mit. Genau. In dieser Stadt, in diesem Handelszentrum, wie gesagt, das heutige Korinth, das steht da nicht mehr, weil dieses Korinth von damals, das ist 1800 irgendwas bei einem Erdbeben zerstört worden. Das ist heute nur noch so ein Steinhaufen, die werdet ihr jetzt gleich mal sehen. Und das neue Korinth ist ungefähr 6 Kilometer davon entfernt. Aber die Stadt damals, brauchen wir das zweite Bild? Genau, das seht ihr jetzt, was noch übrig ist. Das sind eigentlich nur noch Ruinen vom damaligen Korinth, aber ich glaube, man kann sich trotzdem vorstellen, dass das wirklich eine richtig krasse, reiche, prunkvolle Stadt war das, ja. Das Zentrum war ganz oben auf dem Berg, die Akropolis, und da gab es diesen Aphrodite-Kult, das war auch berühmt damals in dieser griechischen Welt. Jetzt bitte das nächste Bild, dass ihr einfach ein bisschen einen Eindruck bekommt. Es gab wahnsinnig viele Religionen in diesem Korinth, also es war multireligiös. Ganz viele Kulte, was da alles für Götter angebetet wurden, es war so ungefähr alles erlaubt in dieser Stadt. So, das nächste Bild. Da sieht man nochmal diese Ruine von der Akropolis. Das war wirklich ein Riesenkult. Ich habe irgendwo nachgelesen, dass da ungefähr 1000 Tempeldienerinnen gearbeitet haben. Alleine nur in diesem einen Tempel da oben. Richtig krass. Wieder das nächste Bild. So könnte man sich vorstellen, was das für ein Riesenzentrum war. Ganz prunkvoll, mit Theater und verschiedenen Tempeln und alles mögliche. Also sehr, sehr reich und protzig halt einfach. Genau. Nächstes Bild. Hier kann man ein bisschen sehen, wie die Leute damals so gekleidet waren, so in der Antike. Weil ich mir gedacht habe, es ist auch schön, sich das ein bisschen vorzustellen. In Korinth gab es nicht nur reiche Leute, sehr viele reiche Leute, aber nicht nur reiche Leute. Es gab auch überall da, wo es Reiche gibt, gibt es auch immer extrem arme Menschen. Das gab es auch in Korinth. Die Reichen hatten ihre Sklaven, die für sie gearbeitet haben. Das heißt, es gab freie Menschen, die alles, alle Rechte hatten. Und es gab die Sklaven, die keine Rechte hatten. Es gab, nachdem das multikulturell war, Juden. Es war eine römische Besatzungsinsel, das heißt, es gab Römer, es gab Griechen und es gab Asiaten. Eine bunte Vielfalt und ich habe nachgelesen, da hieß es irgendwo, dass es berühmt war für seine Sittenlosigkeit, weil eben alles erlaubt war, was gefällt. Man durfte da alles machen, was man wollte. Und jetzt ist es so, dass der Paulus nach Korinth kommt. Und der Paulus, der gründet ungefähr so 52 nach Christus da eine, in diesem Kulmuddel gründet der eine Gemeinde. Und in dieser Gemeinde war auch wiederum alles vertreten, was es in dieser Stadt gab. Das heißt, es gab Griechen, es gab Römer, es gab Juden, es gab Arme, es gab Wohlhabende, es gab Sklaven und Freie. Es gab alles in dieser Gemeinde. Und wenn so viele unterschiedliche Menschengruppen zusammenkommen, dann könnt ihr euch gut vorstellen, das ging nicht ohne Stress ab. Ja? Weil jeder hat ja was anderes, einen anderen Lebenshintergrund, hat eine andere Vorstellung, eine andere Meinung, sieht die Dinge anders wie der andere, versteht sie auch anders, hat eine andere Geschichte. Und es gab richtig Zoff und Ärger. So, und als der Paulus wieder abgereist war, hat er einen Brief geschrieben, weil er gehört hat, dass es in dieser Gemeinde ganz schön viel Stress gibt. Es gab sozialen Stress und theologischen Stress, also beide Stressarten gab es da. So, und der Stress war von, ich sage jetzt mal, von außen bedingt durch die Herausforderungen, weil sie eben in diesem Spannungsfeld gelebt haben, von überall her unterschiedliche Meinungen, unterschiedliches Gedankengut kam, verschiedene Moralvorstellungen, was ist jetzt eigentlich noch richtig und was ist falsch. Die einen, die gesagt haben, Mensch, ich komme überhaupt nicht über die Runden, und die anderen, die das Geld mit den Füßen und mit den Händen rauswerfen konnten. Und durch diese ganzen verschiedenen gesellschaftlichen Unterschiede war das einfach von außen her große Herausforderungen. Und ich lese den Korintherbrief gerne, weil ich das Gefühl habe, ja, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Das ist bei uns eigentlich ähnlich. Wenn ich mir so unsere Welt anschaue, dann habe ich auch das Gefühl, wir stehen in solchen Spannungen. Wir sind umgeben von mega vielen Religionen um uns drumherum, von mega vielen Meinungen und Ansichten und Vorstellungen, von mega vielen Kulturen. Alleine in meiner Schule gibt es, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Kulturen, wo ich arbeite. Es ist Wahnsinn. Jeder lebt das Leben ein bisschen anders. Jeder hat eine andere Vorstellung und ein anderes, sage ich jetzt mal, Wohlfühlbedürfnis, wie es für ihn dann auch wohl ist und gut ist. Genau. Und jetzt, bevor ich zu den inneren Spannungen komme und zu dem, was der Paulus da dazu aufschreibt, habe ich für euch hier, und das seht ihr schon, ich habe antike Bilder gesucht, also alles, was ungefähr so in die Zeit passt, wie es damals so in Korinth war. Ich habe euch ein Bild mit der Akropolis mitgebracht, ein bisschen zum Auswahl, habe euch noch ein paar Ruinen ausgedruckt, habe euch antike Menschen ausgedruckt und wer von den Kindern da gerne was malen möchte, darf sich da eins nehmen und das Becherle mit Stiften dazu, und zwar jetzt. Könntest du schon mal das nächste Bild machen? Ich glaube, das ist es genau. Mhm. Vielleicht den Sitzkissen hochklappen? Geht das? Das ist nochmal so die Zusammenfassung von dem, was ich gerade erzählt habe. Und jetzt würde ich gerne auf die inneren Spannungen kommen. Also diese äußeren und inneren Spannungen verdanken uns den Korintherbrief. Und in diesem Korintherbrief finden wir wahnsinnig viele einfach ganz viele Wahrheiten drin, die uns einfach richtig gut tun und ermutigen sollen. So, deswegen war das eigentlich ganz gut, dass es da so viele Spannungen gegeben hat. Nächstes Bild, bitte. So, ich habe mir rausgegriffen den 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14 hauptsächlich. Da geht es erstmal darum, dass der Paulus sagt, der vergleicht den Christi-Leib mit einfach einem menschlichen Körper. Ich habe mal so ein Püppchen mitgebracht für so einen menschlichen Körper. Und der Paulus, der sagt, pass mal auf, wenn du denkst, du bist die Hand, und diese Hand, ohne die Hand, da läuft nichts, weil mit der Hand fasst man alles an und so, ohne die Hand geht nichts. Dann sage ich dir, ja, das stimmt, aber ohne den Fuß geht auch nichts, weil da kannst du dich nicht bewegen, ja. Und dann sagt vielleicht der Kopf, nee, Moment, ich bin viel wichtiger, weil ohne den Kopf, das ist das Steuerzentrum, da geht gar nichts, ja. Stimmt auch. Also es geht weder ohne die Hand, noch geht's ohne den Fuß, noch geht's ohne den Kopf. Es geht aber auch nicht ohne die Dinge, die da innen vergraben sind, ja? Wenn wir keine Niere, kein Herz, keine Leber, keine Blase, kein sonst wie haben, dann werden wir auch nicht funktionieren, ja? Und ich finde es schön, wie er sagt, das hier, das ist die Gemeinde Gottes. Wie so ein Leib funktioniert die. Und jedes Drum hat seinen Platz und gehört irgendwo hin. Und jedes Drum an diesem Körper hat auch seine Funktion. Und mir sagt dieser Brief, Leute, ihr braucht einander. Der Leib braucht dich. Der Leib braucht dich als Fuß. Der Leib braucht dich als Hand. Der Leib braucht dich als Herz, als Blase, als Kopf, als Auge, als Nase, als Mund. Weil sonst funktioniert nämlich dieser Leib nicht. Und mir sagt dieser Vergleich von Paulus, denke nicht gering von dir. Auch wenn du denkst, naja komm, ich bin ja bloß der große Zeh, kann man auf den verzichten. Ich kann dir nur sagen, wenn du dir den großen Zeh mal angeschlagen hast und weißt, wie weh das tut, dann weißt du, dass du auf den nicht verzichten kannst. Ja? Oder aber ich glaube auch, dass er den Korinthern sagt und uns sagt, du sollst auch nicht denken, du bist der Beste und der wichtigste Teil und bist der absolute Besserwisser hier. Ja? Weil ohne den Rest dieses Körpers bist du nämlich auch nichts wert, weil dann funktionierst du nichts, dann bist du ein einzelnes Drum und bist auch zu nichts zu gebrauchen. Und insofern glaube ich einfach, dieser Vergleich mit diesem Leib, dass alle Teile gleich wichtig sind. Und wenn ein Teil ausfällt, dann leidet dieser ganze Körper. dann funktioniert die ganze Gemeinde nicht mehr, wenn ein Drum nicht mehr da ist, weil alle wichtig sind und alle gleich wertvoll sind. Und das hat für mich auch, es muss nicht jeder alles können. Ich muss nicht Fuß und Hand und Kopf und Bauch und überhaupt alles gleichzeitig sein. Überhaupt nicht. Das sind viele Teile. Und nur wenn diese vielen Teile alle an ihrem Platz sind und ihre Aufgabe übernehmen, dann funktioniert das Ding. Und ich muss nicht alles sein. Ich muss nicht alles können. Und hier heißt es, ihr seid der Leib von Christus. Jeder einzelne von euch ist ein Teil davon. Das ist krass, ne? Der spricht uns das zu, der Paulus. Du bist ein Teil von diesem Leib. Und Gott hat jedem in der Gemeinde seine Aufgabe zugewiesen. Du hast deine Aufgabe von Gott bekommen. Für in diesem Leib. Diesen wichtigen Teil, diese wichtige Aufgabe, die hast du von ihm bereits bekommen. Und dann sagt er zu Erwählten sind, dann zählt er die halt auf, die Aufgaben, ja? Apostel, Propheten, Lehrer. Dann gibt es Menschen, die die Fähigkeit haben, Wunder zu tun. Als nächstes die Gabe zu heilen. Praktische Hilfeleistung zählt er auf. Dann Leitungsaufgaben, das Sprechen in verschiedenen Arten von fremden Sprachen. Die Liste lässt sich bestimmt noch erweitern. Der Paulus hat nicht alles hingeschrieben, ja? Ich glaube, wir sollten einfach nur sehen, jeder ist ein Teil und jeder ist bereits eingepflanzt in diesen Leib und gehört dazu, jeder von uns. Und jedem hat er eine Aufgabe gegeben. Und dieser Leib funktioniert nur dann gut, wenn jeder diese Aufgabe, die er gekriegt hat, auch ausübt und sich traut, die auch zu machen, ja? Und sich wertvoll und wichtig weiß. So, mein Hüppchen wieder weg. Das habe ich nicht aufgeschrieben, aber das finde ich auch noch ganz schön. In 12,22 lese es einfach mal nach. Da sagt der Paulus, in Wirklichkeit sind oft gerade die die man nicht so sieht, die scheinbar schwächeren Glieder, genau die, die besonders notwendig und wichtig sind. Das, was verborgen ist vielleicht in diesem Körper, was man nach außen hin nicht so sieht, das sind oft genau diejenigen, die wir so besonders brauchen. Genau. So. Genau. In Kapitel 13 geht es dann um die Liebe, das habe ich weggelassen. Der Überbegriff dazu, lest einfach nochmal selber nach, ist, glaube ich, einfach, was Paulus da sagen will. Es kommt nicht darauf an, welche Gabe wir haben und welche Aufgabe uns zugeteilt ist, welcher Teil dieses Leibes wir sind, sondern es geht darum, wie wir diese Gabe gebrauchen. Und das oberste Gebot dazu sagt, ist die Liebe. Wenn ihr das, was ihr macht, in Liebe macht, dann ist es genau richtig. Dann kann es schon gar nicht mehr falsch sein. So. Kapitel 14. Das müsste die nächste Folie sein. Ah, genau. Ja. Da habe ich mal noch zusammengefasst. Nochmal eins vorher, bitte. Das mit diesem, genau, das nochmal zusammengefasst. Für dich einfach nochmal zum Lesen. Du bist als Teil dieses Leibes wichtig. Und es ist wichtig und gut, dass wir verschieden sind. Wir könnten keinen gescheiten Leib bilden, wenn wir nur Füße hätten. Es wird nicht funktionieren. Wir müssen verschieden sein. Und deswegen, was wir so gerne machen, dürfen wir nicht vergleichen und nicht sagen, der ist besser und der ist mehr wert und der ist wichtiger, weil das stimmt einfach nicht. Das ist die größte Falle, wenn wir anfangen zu vergleichen. Also kein Vergleich, du bist wichtig und wir müssen verschieden sein. Jetzt die Hälfte. Gut. In Kapitel 12 bis 14 geht es, nachdem er diesen Leib erklärt hat, geht es um die geistlichen Gaben. So. Und da habe ich angefangen mit meinen W-Fragen, nämlich als erstes, was sind überhaupt geistliche Gaben und wo kommen sie her? Und das steht in 12,1, lest zurück mal zu Hause nach. Nun komme ich auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die der Geist jedem von uns schenkt. Also, geistliche Gaben sind besondere Fähigkeiten. Wo kommen sie her? Der Geist schenkt sie. Noch in 12,4 steht es nochmal, dass derselbe Heilige Geist sie uns zuteilt. Von dem kriegen wir sie, die geistlichen Gaben. Nächste Folie. Danke. Wer kriegt die überhaupt, diese geistlichen Gaben? Da steht, jedem von uns wird eine geistliche Gabe wozu? Zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Das ist krass, oder? Da stehen wir oft dort und denken, ja, ich habe nichts abgekriegt. Stimmt überhaupt nicht. Da steht's, jedem von uns wird eine geistliche Gabe gegeben. Aber nicht, damit ich irgendwie so besonders rosa und schön bin, sondern weil es der ganzen Gemeinde dient, zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Und dann wird sie auch sichtlich. Ja? Die geistlichen Gaben werden ersichtlich, wenn wir anfangen, sie in der Gemeinde zu gebrauchen. Dann sieht man sie. Wie werden sie gegeben? Alles bewirkt ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt, der Heilige Geist teilt sie zu, und er allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Die Geistesgaben sind ein Geschenk des Heiligen Geistes. Das, was wir dazu machen, ist, ihn darum zu bitten. Dann kommt der Heilige Geist auf uns und erfüllt uns mit diesen Gaben. In der frommen Sprache heißt es dann auch Geistestaufe, wer das schon mal gehört hat. Und wer das Gefühl hat, da bin ich irgendwie zu kurz gekommen und ich habe das nicht, der sagt einfach mal, hey, können wir da mal dafür beten? Weil Gott ist derjenige, der sie schenkt. Er gibt sie und er will sie gerne geben. So. Der Heilige Geist setzt die Gaben frei. Es gibt keinen Zugang auf natürlichem Wege zu diesen Gaben. Die sind ein Geschenk, die der Heilige Geist uns gibt zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Genau. Dann das mit der Liebe habe ich euch schon erzählt. Und jetzt ganz schnell zu Kapitel 14. Okay. Das kann ich vielleicht noch lesen. Der eine, welche Gaben gibt es? Der eine ist durch den Geist in der Lage, voller Weisheit zu reden. Ja? Ein anderer kann Einsicht vermitteln durch denselben Geist. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben. Also das kann auch eine Geistesgabe sein, dass einer besonders glaubensstark ist. Finde ich so cool. Wieder ein anderer hat durch den einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Ein anderer hat die Fähigkeit, Wunder zu tun. Ein anderer kann als Prophet reden. Und wieder ein anderer kann die Geister unterscheiden, hat so ein Gespür dafür, ja, ist das richtig, ist das von Gott, ist das Gottes Heiliger Geist oder ist da was ganz anderes im Raum? Der nächste spricht in verschiedenen Arten von fremden Sprachen und ein anderer kann diese Sprachen übersetzen. Ja? Wenn einer in Zungenrede spricht, dann kann es sein, dass ein anderer eben weiß und sagt, eine göttliche Eingebung hat und weiß, genau das will Gott jetzt genau sagen. So, jetzt geht der Paulus ganz speziell, also er erläutert diese Gaben hier alle, nicht unbedingt ausführlich, aber er erläutert zwei Gaben in Kapitel 14. Und das finde ich ganz interessant. Kapitel 14, da habt ihr nochmal eine Zusammenfassung. Und zwar geht er da explizit auf die Sprachenrede und die prophetische Rede ein. Das finde ich ganz interessant, habe mir gedacht, ja, da hatten die scheinbar echt ein Riesenproblem, die Korinther. Und uns tut es gut, weil dadurch hat er das gescheit erklärt. Ist ja gut für uns. So, die Sprachenrede und die prophetische Rede. Er definiert sie. Er sagt, wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Und in Vers 4, wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. So, die Zungenrede ist für uns gegeben, damit wir uns innerlich stärken und erbauen. Die tut uns gut. Wenn ich in Sprachen rede, dann redet mein Geist mit Gottes Geist. Und das tut mir gut. Und wenn ich in Sprachen rede, dann ist es ganz oft so, dass Gott mir irgendwelche Bilder gibt oder auf einmal Erkenntnisse schenkt oder mir ich sage jetzt mal, Verborgenes offenbart, das ich mit meinem normalen Hirn nicht denken würde. Auf einmal merke ich, ich habe in Sprachen gebetet, ui, jetzt kommt ein Blitzgedanke, jetzt hat er mir was erläutert. In dem Moment. Ich glaube, der Paulus geht im Kapitel 14 öfters drauf ein und sagt, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle miteinander. Mir tut es gut. Ich wünschte, ihr würdet alle viel mehr noch in Sprachen reden. Warum? Weil uns das innerlich aufbaut, weil uns das stärkt. Wenn wir in Sprachen reden, während des Tages, wenn es gerade im Stress ist oder sonst irgendwann, ja, dann baut es unser Inneres auf, das tut unserem Geist gut, wir werden gestärkt. Und ich möchte euch heute einfach ermutigen, ja, dass ihr es gebraucht. Genau, das zweite ist die prophetische Rede. Da heißt, prophetisch reden, der hilft den anderen im Glauben an den Herrn zu wachsen und er ermutigt und tröstet sie. Prophetische Rede. Wenn einer ein Bild hat, wenn einer ein Wort hat während des Gottesdienstes, wenn einer für jemanden betet und auf einmal kommt ihm ein biblisches Wort für den oder irgendein Bild. Ich fand es so toll letzten Sonntag, dass so viele Worte hatten oder Bilder hatten und Eindrücke. Das ist so cool, weil das ist genau das, was wir brauchen, dass wir unseren Geist aufmachen und hören. Was spricht Gott zu uns? Weil uns das gut tut, das ermutigt uns, das tut der ganzen Gemeinde gut, wenn einer ein prophetisches Wort hat. So, woran erkenne ich, ob dieses Wort, dieses prophetische Wort, das ich habe, auch wirklich von Gott ist? An genau diesen drei Dingen. Es hilft dem anderen im Glauben an den Herrn zu wachsen. Alles, was ich von Gott empfange für jemanden, muss demjenigen helfen, im Glauben zu wachsen. Alles, was ich von Gott empfange für den anderen, muss ihn ermutigen und trösten. Das Ende eines prophetischen Wortes ist nie Vernichtung und Entmutigung, wenn es von Gott kommt. Wenn es das macht, dann ist es nicht von Gott. Es kann sein, dass Gott mal irgendwie was sagt, wo er jemanden korrigiert, aber dann auch nur dazu, dass derjenige im Glauben wachsen kann. Und am Schluss muss immer Ermutigung sein und Tröstung. Das sind für mich drei Merkmale, woran ich erkenne, da hat jetzt Gott gesprochen für jemand anders oder für eine ganze Situation oder für eine Gemeinde. So, genau. Was ist denn die letzte Folie? Ah ja, die Zusammenfassung, genau. Ich glaube, dass wir einfach in richtigen Herausforderungen stehen, gerade im Moment, in unserer multikulturellen, multireligiösen, sonst wie Anschauungsgesellschaft, in der wir gerade drin sind. Alleine mit Corona gehen die Dings hoch, der eine denkt so, der andere denkt so, das ist ein Wahnsinn, du weißt überhaupt nicht mehr, wo du eigentlich hingehörst. Ja? Wir stehen in diesen Herausforderungen, genauso wie die Korinther in Wahnsinnsherausforderungen standen. Und das, was uns Gott schenkt, was wirklich ein Wahnsinnsschatz ist, ja, sind seine Gaben an uns. Und ich glaube, dass wir diesen oftmals so verborgenen, geschützten Schatz, den dürfen wir ruhig gebrauchen. Den dürfen wir auch zeigen und dürfen wir leben. Weil dann geschieht nämlich Veränderung. Und mich hat es total berührt neulich, das ist ganz persönlich, da hatten unsere Kinder, die haben so eine Konferenz, so eine Jugendkonferenz angeguckt. Und da ging es darum, dass dann Leute angefangen haben, in Sprachen zu beten, vor diesem Mikrofon. Und unsere Kinder sind dort gesessen und haben angefangen zu lachen und zu kichern. Ist das doof, was machen die da? Und dann habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Das gibt es jetzt nicht. Die haben mich scheinbar noch nie in Sprachen beten gehört. Für die ist das was total Fremdes. Die fanden das ganz komisch. So wie damals, als der Heilige Geist am Pfingsten auf die Menschen gefallen ist und die gesagt haben, der Petrus sagen musste, ey Leute, die sind nicht besoffen, die sind nicht verrückt, die sind nicht ein wenig ballerballer. Das hat der Heilige Geist geschenkt. Ja? Aber unsere Kinder haben genauso reagiert. Die haben das da in diesem Online-Ding da geguckt und haben angefangen wirklich zum Lachen. So. Und dann haben wir erstmal diesen Korinther da gelesen und geschaut, wie war denn das da eigentlich? Was war denn da eigentlich los? Was sagt denn der da dazu? Es ist schade. Es hat mich so getroffen, es ist schade, dass unsere Kinder mich nie zu Hause erlebt haben, wie ich laut in Sprachen gebetet habe. das, was sie vielleicht nochmal mitgekriegt haben, ist, dass ich gesagt habe, Mensch, ich habe einen Eindruck oder ich habe das Gefühl von Gott oder ich habe da so ein Bild bekommen, dass ich denke, das oder das ist es. Oder ich habe gesagt, du, ich glaube, Gott hat mir heute ein Wort in der Bibel gegeben, was ich dir weitergeben möchte. Die Sprachenrede ist für uns gegeben, zur Erbauung, ja. Und der Paulus sagt, wir sollen das nicht laut im Gottesdienst, weil wenn es keiner versteht, nützt es ja niemandem was, sagt er, ja. Aber es ist auch nicht richtig, wenn andere Leute gar nicht wissen, dass wir in Sprachen beten können und dass das was ist, was uns gut tut und die das als total befremdlich nehmen. Das darf was Natürliches sein. Wir dürfen während des Lobpreises einfach mal laut in Sprachen beten und dann gucken, während wir in Sprachen beten, ob vielleicht jemand anders einen Eindruck dazu kriegt in dieser Zeit und eine Auslegung hat. Das dürfen wir ruhig. Und ich wünsche mir das, dass wir das wieder haben, weil ich glaube, es stärkt uns und erbaut uns gerade jetzt in diesen wahnsinnigen Herausforderungen, in denen wir stehen. Okay, war das verständlich? Okay. Ich bete vielleicht kurz zum Schluss und soll ich gleich einen Segen sprechen? Wie machen wir es? Weil wir sind 18:05 Uhr, haben wir noch Zeit zum Segen? Okay, wir sehen noch was.
Du kannst über den Segen sprechen, dann sehen wir es wieder nach. Okay.
Oh, cool. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so ein guter Herr und Gott bist. Und ich danke dir, dass du uns zu einem Leib geformt hast, einen Leib gemacht hast. Ich danke dir für jeden einzelnen Teil dieses Leibes. Und ich bete darum, dass sich keiner unwichtig vorkommt. Ich bete darum, dass jeder, der zu diesem Leib gehört, den du eingesetzt hast in diesem Leib, egal ob er jetzt heute hier ist oder zu Hause ist, dass du ihn stärkst, dass du ihn ermutigst, dass du ihn herausforderst und ihm einfach alles gibst, dass er seinen Platz an der Stelle dieses Leibes einnimmt. Weil Jesus, es geht um dich. Du bist das Haupt dieser Gemeinde. Und du hast sie zusammengefügt, jeden an seinem Platz, in genau da, wo du ihn haben willst. Und ich danke dir, dass du jedem von uns deine Gaben gegeben hast. Und wenn die gerade ein bisschen verschüttet sind, dann bitte ich dich, dass du, Heiliger Geist, dein Licht drauf wirfst, dass du sie offenbar machst, dass wir trauen, die zu leben, auszuleben, zu gebrauchen, zu nutzen und zum Segen deines Leibes, in deiner ganzen Gemeinde. Weil du liebst deine Braut, du liebst deine Gemeinde und du möchtest, dass sie leuchtet, weil du sie so gern hast und du genau da bist, wo deine Gemeinde. Ich bete, Heiliger Geist, um freie Setzung deiner Gaben. In Jesu Namen. Amen.